Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuhörer. Herzlich willkommen zu diesem Webcast. Mein Name ist Stefan Tolksdorf. Heute ist Mittwoch, der 18. April 2018. Und für die Sendung freue ich mich auch, Helga Zeppler-Rusch begrüßen zu dürfen. Erstmal guten Tag, Helga.
Ja, hallo, guten Tag.
Hallo. Also es ist keine einfache Zeit. Ich denke, dass es vielen so ging, dass sie am Wochenende, als US-Präsident Trump diese Schläge mit angeordnet hat, quasi in Koalition mit May und Macron, worauf wir noch sicherlich zu sprechen kommen, dass man doch da ein sehr, sehr, sehr beklemmendes Gefühl hat von Gefahr, von Kriegsgefahr und wirklich von der Vorstellung, dass sowas doch wahnsinnig leicht eskalieren kann. Und deswegen denke ich, sollten wir mit diesem Thema einsteigen, vor allen Dingen, weil nicht nur als Folge dessen, was wir in den vergangenen Sendungen diskutiert haben, sondern auch durch neue Erkenntnisse, die ja unter anderem durch die russische Regierung präsentiert wurden, ziemlich deutlich ist, dass auch hier wieder ein Versuch dasteht, einen Krieg anzuzetteln, aufgebaut auf Lügen. Ist das deine Einschätzung? Und wenn ja, was kannst du eigentlich zu dem Thema sagen? Wie siehst du das momentan?
Ja, also ungeachtet der Solidarität durch Merkel gegenüber diesen Militärschlägen ist es natürlich eine grobe Verletzung des Völkerrechts, vielleicht sogar Schlimmeres. Es ist auf jeden Fall eine Verletzung der UN-Charta und, wie du schon sagst, auch Lügen aufgebaut. Weil jetzt stellt sich eben heraus von Zeugen vor Ort in Duma, dass es also keinen Einsatz von Giftgas oder chemischen Waffen gab, sondern dass die Weißhelmen, eine Organisation, die von den Briten selber und der amerikanischen Organisation USAID finanziert wird, über die es also ausführliche Dossiers gibt, dass sie eben mit den Dschihadisten engstens zusammenarbeiten, dass das eben inszeniert wurde, dass also quasi die Sache vollkommen gestaged wurde, also manipuliert, also aufgeführt, so als würde es sich um chemische Waffen handeln. Aber inzwischen bestätigen viele Zeugen, die vor Ort waren, auch in den Krankenhäusern, wo die Menschen dann behandelt worden sind wegen ganz anderer Symptome, dass eben absolut kein chemische Waffen da eingesetzt waren. Und jetzt ist das natürlich etwas, was sowohl die russische Regierung sagt, dass eben die Briten selber die Weißhelme angespitzt haben, die Sache zu machen. Und natürlich auch in England selber, in Großbritannien selber, gibt es jetzt ganz viele wichtige Personen, also ehemalige Botschafter, dann der ehemalige Chef des militärischen Geheimdienstes, natürlich die Labour Party, Corbyn, die eben sagen, dass das alles also vollkommen gelogen war. Und das ist natürlich jetzt ein Umstand. Heute trifft sich ja, also ist ja die OPCW, also die Organisation zum Verbot von chemischen Waffen vor Ort. Da wird man also auch was hören, obwohl es natürlich im Vorfeld eine Auseinandersetzung gab, wo der amerikanische Vertreter bei der OPCW gesagt hat, ja, wenn man also nichts findet da in Syrien, dann heißt das nur, dass Russland und Syrien das Beweismaterial beseitigt haben, was natürlich wirklich absurd ist. Aber es ist jetzt wirklich klar, weder der Skripal-Fall noch dieser Einsatz, angebliche Einsatz von Chemiewaffen, das war alles beides gelogen und das kommt eben jetzt auf die Tagesordnung und das ist eben nicht nur Russland, die das sagen, sondern wie gesagt Zeugen vor Ort, viele, viele internationale Beobachter. Und das kann also wirklich dazu führen, dass wenn diese Art von False-Flag-Operationen da wirklich mal ins Tageslicht kommen, dass das auch unbrauchbar wird als Mittel. Weil wenn mehr und mehr Leute merken, das sind jedes Mal so hanebüchene Anschuldigungen, die auf Lügen basieren, das ist ja in der Geschichte auch nichts Neues, dass das eben als Kriegsvorbereitung gemacht wurde, dass das dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber im Augenblick ist es natürlich noch hochgefährlich, weil solange das zum Beispiel von der deutschen Regierung oder anderen Regierungen akzeptiert wird, ist natürlich das quasi ein Freifahrtschein für die Rebellen, die provozieren wollen, dass die syrische Regierung wieder angegriffen wird. Dann schreien sie eben wieder chemische Waffen und schon tritt so eine Militäraktion in Kraft und das nächste Mal könnte es eben nicht dabei bleiben, sondern es könnte wirklich zu einer Eskalation führen. Es ist ja sowieso so, dass es einzig und allein Russland zu verdanken ist, die da sehr maßvoll reagiert haben, dass die Sache nicht schon vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist, weil es ist ein Akt, ein Kriegsakt. Es ist ein Angriff auf eine souveräne Regierung ohne Absicherung durch den UN-Sicherheitsrat und quasi damit ist es eigentlich ein kriegerischer Akt, wenn auch nur ein russischer Soldat verletzt worden wäre, dann könnten wir schon in einer ganz anderen Eskalation stehen. Also das ist nach wie vor hochgefährlich und die Leute, die sagen, oh, das ist alles hochgeblasen, also gibt gar keine Kriegsgefahr, das stimmt nicht, sondern die Gefahr der Wiederholung bleibt so lange, bis nicht wirklich der Charakter dieser Lügen zu einem Allgemeingut im öffentlichen Bewusstsein wird.
Man kann sich ja ohne große Schwierigkeiten vorstellen, dass in diesem Fall jetzt wird dieser Vorwurf ja gegen Assad gemacht. Assad würde sein eigenes Volk eben mit Giftgas angreifen, obwohl viele, denke ich, auch sehr richtig erkannt haben, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass er das in seiner gegenwärtigen Lage tut, denn die syrische Armee ist dabei, nicht nur die Oberhand zu gewinnen, sondern den islamischen Staat dort aus Syrien zu vertreiben, beziehungsweise die ganze Organisation zu vernichten. Also da gäbe es eigentlich nichts zu gewinnen. Aber man kann sich ja genauso gut vorstellen, dass zum Beispiel an der Stelle Assads das Gesicht von Putin auftaucht oder Xi Jinping. Denn letztlich zielen ja diese Destabilisationsversuche nicht auf direkt unbedingt auf Syrien oder vorher auf Libyen, sondern man sieht am Ende eigentlich immer das Ziel sehr deutlich auf Russland. Die Anti-Russland-Kampagne ist ja überall am Laufen. Russen sind scheinbar für alles verantwortlich, vom schlechten Wetter bis eben jetzt zur Unterstützung von Diktatoren. Man kann dasselbe eben auch mit China sehen. Und ich denke, die Chinesen werden das auch wissen. Daher würde ich dich gerne fragen, was weißt du denn über die chinesische Reaktion darauf, beziehungsweise wie man mit diesem Thema gegenwärtig dort in China umgeht?
Also da gibt es ein äußerst wichtiges Interview oder besser eine Erklärung von einem Top-Journalisten von CGTN, Yang Rei, der mich schon mehrere Male interviewt hat, wenn ich in China war. Und der hat also dort wirklich einen Weckruf also ausgesprochen, weil er sagte, dass die Nazi-Propaganda, die Vorbereitung war für Kriegsverbrechen. Und er sagt, dass also nicht genug getan werden kann, um die Rolle dieser Weißhelmen da an die Öffentlichkeit zu bringen, dass es eben nicht, wie immer getan wird, große humanitäre Organisation ist, sondern dass es tagsüber also Leute sind, die angeblich sich da um humanitäre Fragen kümmern und nachts werden dieselben Leute zu Killern und arbeiten da mit Al-Nusra und anderen Terrororganisationen zusammen. Und dazu kommt eben, wie gesagt, diese Finanzierung durch die britische Regierung, durch Teile der amerikanischen Regierung. Und er sagt dann eben quasi, dass China deshalb mit Russland im UN-Sicherheitsrat abgestimmt hat, weil sie nie wieder eine Situation erleben wollen, wie praktisch ein Mandat oder eine Resolution des UN-Sicherheitsrats missbraucht wurde. Das ist nämlich passiert 2011. Da haben Russland und China sich quasi der Stimme enthalten, als es darum ging, gegen Libyen, gegen Gaddafi vorzugehen, weil es angeblich nur eine humanitäre Intervention war. Dann stellte sich aber natürlich heraus, dass es eine wirklich volle militärische Intervention war. Und man kann eigentlich sagen, dass seitdem der UN-Sicherheitsrat wirklich kaum noch funktioniert, weil das Vertrauen auf so massive Weise gebrochen worden ist. Und Yang Rei sagt eben, dass China also auf keinen Fall oder China und Russland auf keinen Fall eine Wiederholung eines solchen Missbrauchs erlauben werden und beschuldigt dann auch. Und die haben auch Zeugen da vor Ort vernommen und sagt, also die Weißhelmen haben die Kinder und Eltern missbraucht, indem sie diese ganzen Dinge da inszeniert haben. Und er sagt also, das ist eine extrem wichtige Lage, die also erfordert, dass wirklich die Wahrheit wieder auf die Tagesordnung kommt, weil die Wahrheit in solchen geopolitischen Rivalitäten das erste Opfer ist. Und also ich halte diese Einschätzung für extrem wichtig. Also ich kann Sie, also alle unsere Zuschauer, Sie nur auffordern, gucken Sie sich dieses Interview an, weil es ist wirklich eine ganz andere Sicht der Dinge. Und dieser Yang Re ist also so wie Anne Will. Das ist also nicht irgend, oder meinetwegen Maybrit Illner. Also das ist praktisch der TV-Star in China. Und offensichtlich würde das nicht so gesendet, wenn das nicht doch die absolute Einschätzung der chinesischen Regierung wäre. Von daher ist das wirklich extrem wichtig.
Dann wäre meine Frage im Anschluss, wir haben ja in den letzten Wochen durchaus erlebt, dass nicht alle im Gleichschritt da mitmarschieren, auch wenn Frau Merkel sich anschließt, auch wenn diese sehr merkwürdige Allianz zustande gekommen ist zwischen Frau May und dem französischen Präsidenten Macron, was doch vielleicht den einen oder anderen etwas wundert, warum das überhaupt so ist. Zum Beispiel der ehemalige britische Botschafter in Usbekistan, Craig Murray, aber auch vor kurzem sehr prominent ist Harald Kujat aufgetreten. Und sogar der ehemalige britische, ich glaube, oberkommandierende Soldat während des Irakkrieges. Also da sind schon eine Reihe von Stimmen. Meine Frage wäre also, kennst du mehr davon und gibt es eigentlich berechtigte Hoffnung, dass diese Stimmen ausreichend sind oder ausreichend schnell wachsen, um irgendwo die Möglichkeit zu schaffen, dass hier wieder Vernunft einziehen kann in diese internationalen, sehr schwierigen Beziehungen?
Ja, also das denke ich schon, weil also erstmal sind diese Lügen so eklatant und so durchsichtig und sind nicht zu halten, dass es also eine gute Hoffnung gibt, dass das wirklich alles sich umdreht. Also die EU-Außenminister haben am Montag bei ihrer Sitzung versucht, nachträglich eine Resolution zu verabschieden, die das Verhalten von May, Macron und Trump absegnen sollte. Und da haben sich also von der EU die Außenminister von Italien und Belgien geweigert, mit dem Argument, das würde die Konfrontationen und Spannungen mit Russland nur unnötig noch weiter verschärfen. Und mehrere Nicht-NATO-Mitglieder haben das also EU, aber nicht NATO-Mitglieder haben das auch abgelehnt. Also Schweden, Österreich, Finnland, Zypern, Malta. Ich habe jetzt wahrscheinlich noch ein oder zwei vergessen. Also mit anderen Worten, da gibt es auch keine Einheit in der EU. Und die Außenministerin von Österreich, Frau Kneißl, ist gerade in Moskau. Also sie wird morgen eine Rede vor der Diplomatischen Akademie zu diesem Thema halten. Und sie hat also in einem Interview ganz klar gesagt, es ist ein Völkerrechtsbruch und Österreich wird also auf keinen Fall sich dem anschließen. Und dann wird sie also am nächsten Tag, am Freitag, sich mit dem russischen Außenminister Lavrov treffen. Und Lavrov hat ja in der Zwischenzeit seine Anschuldigungen gegenüber der Rolle von Großbritannien in der Inszenierung von diesem Fall also wirklich sehr, sehr stark betont. Genauso wie der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Konaschenko, die gesagt haben, sie haben unwiderlegbare Beweise, dass die Sache eben inszeniert wird. Und man kann also davon ausgehen, dass das Gegenstand der Diskussion sein wird zwischen der österreichischen Außenministerin und Lavrov und dass überhaupt da noch sehr viel nachkommen wird, weil das ist wirklich ein Kriegsgrund. Und ich bin absolut gewiss, dass Russland da noch eine ganze Menge von Sachen veröffentlichen wird, die also auch dem gutgläubigsten pro-atlantischen Michel hier in Deutschland die Augen öffnen werden.
Helga, nun ist es ja in der Vergangenheit so, dass man vielleicht mit einigermaßen Recht behaupten konnte, so Sachen wie die USA sind die Macht, die diese Art von Kriegen seit Jahrzehnten führen. Als George Bush Jr. noch als Präsident agierte, war das praktisch ja definitiv der Fall, ganz offen. Auch unter Obama ging das so weiter. Jetzt haben wir doch aber eine etwas paradoxe Lage, denn gerade es war ja gerade eines der Wahlversprechen von Donald Trump, was er vor kurzem ja auch nochmal explizit wiederholt hat, wir wollen aus Syrien raus. Wir haben da nichts verloren. Er hat immer wieder auch während des Wahlkampfes angesprochen, die wahnsinnig, wahnsinnig teuren Kriege und nicht nur im Sinne von Geld. Das war natürlich schon Billionen, die die USA da ausgegeben haben, aber eben auch im Verlust von Menschenleben, sowohl von amerikanischen Soldaten als natürlich auch von den Leuten, den Ländern, die man angegriffen hat. Es ist also schon ein gewisses Paradox, dass es jetzt gerade wieder sozusagen mit den USA ist, weil man in diesem Fall ja sieht, dass die Urheberschaft gar nicht aus dem Weißen Haus direkt kam, sondern dass das von Theresa May kam. Daher meine Frage auf dieser Ebene der Staatschefs, der Außenminister, gibt es denn da momentan eigentlich eine Möglichkeit, dass man das noch gelöst kriegt, bevor sich das total verhärtet und quasi die ganzen Falken, die Trump meiner Meinung nach unsinnigerweise ins Kabinett geholt hat, quasi dann die Oberhand gewinnen? Also gibt es da noch eine Möglichkeit, das irgendwie zu lösen? Denn wir hatten ja vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass ja eine ganze Reihe von Gipfeln anstehen, wo Donald Trump ja noch mit ganz anderen Staatschefs redet, als jetzt nur mit Merkel, May und Macron.
Ja, das ist absolut alles im Fluss. Das Problem ist natürlich, dass Trump, soweit ich das sehen kann, im Augenblick keinen einzigen wirklich verlässlichen Berater hat, sondern also Trump hatte ja gerade vorher gesagt, er will, dass die US-Truppen so schnell wie möglich aus Syrien abziehen. Dann ist dieser Incident, also dieser Vorfall da passiert. Natürlich Nikki Haley, die also es gibt in der amerikanischen Politik irgendwie eine Stelle, wo sie diese Art von Frauen irgendwie produzieren. Also das sind immer dieselben. Samantha Power, Susan Rice, Albright. Also eigentlich sind die alle austauschbar. Und diese Nikki Haley ist also wirklich eine der schlimmsten Neokon-Falken, die man sich vorstellen kann. Und die hat natürlich gleich gesagt, nein, die US-Truppen bleiben jetzt in Syrien und wollte sofort da neue Sanktionen gegen Russland haben. Angeblich hätte der Mnuchin schon eine neue Liste gemacht. Und dann wurde sie ja zurückgepfiffen. Und Trump hat also gesagt, nein, keine neuen Sanktionen. Und man sieht also wirklich, das ist so eine extrem schwierige Situation. Also der Trump ist unter Dauerbeschuss. Dieser Comey mit seinem neuen Buch. Also das ist schon massiv. Und das ist der Apparat, der den Coup-Versuch gegen Trump die ganze Zeit versucht, also der Apparat um Müller und die ehemaligen Geheimdienstchefs von Obama. Und da ist ja nach wie vor die Untersuchung im Kongress, die eben die Kollusion dieser Kreise mit dem britischen Geheimdienst MI6 quasi untersucht. Und das ist ja auch noch etwas, was also jederzeit da die Sache vollkommen herumdrehen kann. Also mit anderen Worten, man muss sich wirklich klar machen, dass der ganze Coup-Versuch gegen Trump, die Dämonisierung von Russland, die inszenierten Vorfälle von Skripal bis jetzt eben Duma, also der angebliche Einsatz von Chemiewaffen, die Dämonisierung von China, das kommt alles aus derselben Quelle. Das sind alles die alten Anhänger der Geopolitik, allen voran natürlich der britische Geheimdienst und das, was wir britisches Empire nennen, wo sich ja einige Zuschauer immer drüber aufregen. Aber das ist ein historisch richtiger Begriff, weil das britische Empire ist natürlich jetzt nicht mehr Großbritannien oder das britische Empire, wie es praktisch bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war, sondern es ist quasi die Finanzinstitutionen, die quasi dieses neoliberale Paradigma der Globalisierung bestimmen. Also man kann entweder Globalisierung sagen oder halt die Finanzkräfte von Investmentbanken, Hedgefonds, Versicherungsgesellschaften, Rückversicherungsgesellschaften und natürlich damit einhergehend der private Sicherheitsapparat. Und in dem Zusammenhang sollte man auch noch mal darauf hinweisen, dass ja jetzt gerade sich herausgestellt hat, dass der Ehemann von Theresa May, Philip May, ein führender Manager ist von Capital Group. Und das ist der größte Anteilsinhaber von BAE E-Systems, dem größten Waffenproduzenten von Großbritannien, die an diesem Militärschlag gegen Syrien in einem Schlag erstmal 9 Millionen Dollar gewonnen haben. So viel haben die Raketen gekostet. Dann sind die Aktienpreise als Folge davon natürlich angestiegen. Und die sind der zweitgrößte Anteilshaber an Lockheed Martin, also der amerikanischen Waffenfirma. Und die haben natürlich ebenfalls daran Verdienst. Yang Re hatte übrigens gesagt, man müsste die Rolle des militärisch-industriellen Komplexes bei diesem ganzen Ding untersuchen. Man kann also mit Sicherheit sagen, das Mindeste, was Theresa May und ihr Ehemann Philipp haben, ist ein gewaltiger Interessenskonflikt, weil wenn sie einerseits in Firmen drin hängen, die die Gewinne machen und sie andererseits den Krieg befiehlt, also das ist doch schon ein Riesenskandal. Nun, ich sage das alles nur, um so ungefähr die Gemengelage zu beschreiben, in der der Trump sich da bewegt. Und deshalb habe ich ja in einem Interview gegenüber russischen Medien vor ein paar Tagen gesagt, dass das Wichtigste wäre, dass der Gipfel zwischen Trump und Putin so schnell wie möglich stattfindet. Weil nur auf der Ebene, denke ich mal, könnten diese beiden Präsidenten, die ja in der Vergangenheit beide Weitsicht und Einsicht bewiesen haben, diese ganzen Ranküne quasi ausflankieren und doch nochmal das Verhältnis zwischen Russland und Amerika auf eine gute Basis stellen. Und davon hängt mit Sicherheit auch ganz massiv der Weltfrieden ab. Und das wurde ja jetzt auch von russischen und chinesischen Medien zitiert. Und das halte ich nach wie vor für extrem wichtig, dass dieser Gipfel eben nicht verschoben wird, sondern so schnell wie möglich stattfindet, weil es muss eine Flanke gegenüber diesen ganzen Manövern gefunden werden. Und das ist nur auf der Ebene der höchsten Regierungsspitzen, also der Präsidenten, überhaupt noch möglich.
Absolut. Und wenn man einen bedenkt, dass wir ja hier in Deutschland sprechen, einem Land, wo in den vergangenen Jahrzehnten ja immer sehr, sehr prominent über unsere historische Verantwortung gesprochen wird, also mit Bezug auf besonders eben den Zweiten Weltkrieg, die unheimliche Zerstörung, die dort angerichtet worden ist, ist es natürlich schon etwas verwunderlich, dass das zwar bei Staatsbesuchen, sagen wir mal, in Israel immer schön vorgetragen wird, aber sonst in der praktischen Politik jetzt zum Beispiel bei Frau Merkel kaum eine Rolle zu spielen scheint. Und wir sind ja bei der Rüstungsindustrie auch nicht so ganz weit hinten, wenn es darum geht, daran zu verdienen. Ein anderes Land, was in gewisser Weise dieses Schicksal teilt mit Deutschland, benimmt sich aber zurzeit doch scheinbar etwas anders, nämlich Japan. Gerade war ja der japanische Premier bei bei Präsident Trump zu Besuch. Und es gibt ja gleichzeitig hochrangige Treffen zwischen China und Japan. Und es hatte sich ja in den vergangenen Monaten doch so gelesen, dass es also zu einer Verbesserung des Verhältnisses Japans sowohl mit Russlands als auch mit Chinas gekommen ist in der jüngeren Vergangenheit. Und das könnte doch hier eigentlich auch eine sehr positive Rolle spielen, oder? Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also der chinesische Außenminister Wang Yi war gerade in Japan, hat sich dort mit Abe getroffen, also noch vor dem Gipfel mit Trump, auch mit der ganzen Führung der liberalen Partei, also der Regierungspartei in Japan, und hat dort zum Ausdruck gebracht, welche große Bedeutung China der Zustimmung von Abe für die neue Seidenstraßeninitiative beimisst. Abe hatte nämlich voll und ganz die Kooperation von Japan mit der Belt and Road Initiative schon mehrfach betont. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil dadurch, dass jetzt China und Japan da zusammenarbeiten, verändert sich natürlich das ganze Feld. Und es gibt wohl auch eine sehr gute Entwicklung jetzt zwischen China und Indien, wo also anfängliche Spannungen wegen der Seidenstraße da überwunden werden. Und wie gesagt, Abe war gerade, oder ich glaube, er ist sogar noch da bei einem Staatsbesuch oder einem privaten Besuch in Mar-a-Lago, also der Privatresidenz von Trump. Und da ging es also auch um Nordkorea. Da wollen ja beide sich mit Kim Jong-un treffen, also einzeln jeweils mit Kim Jong-un. Und da war auch ein Friedensvertrag für die beiden Koreas wurde also auch diskutiert. Das sind natürlich alles sehr positive Entwicklungen, wo jeweils man ganz klar sehen kann, dass die neue Dynamik, die mit der neuen Seidenstraße da Raum greift, wirklich das Verhältnis zwischen den Staaten vollkommen zu einem Positiven verändert. Und man kann sich nur wünschen, dass die Leute in Deutschland sich mal an Japan in der Hinsicht ein Beispiel nehmen, weil Japan hat, wie gesagt, eine ähnliche Geschichte, zumindest was den Zweiten Weltkrieg angeht und was viele andere ökonomische Parameter angeht. Also da ist eine viel, viel, viel vernünftigere Politik in Bezug auf die USA, in Bezug auf Russland, in Bezug auf China. Also das sollte sich jeder mal in Deutschland angucken, weil es ist nicht alles so monolithisch, wie das hier von den Mainstream-Medien immer vorgegaukelt wird, sondern die Welt ist viel interessanter und viel optimistischer, wenn man es eben nicht von der innerdeutschen Perspektive aussieht.
Richtig. Und dazu gehört meiner Meinung nach auch die Einsicht, dass eben dieser Zustand, der jetzt eben zu Lügen, zu Kriegen geführt hat, zu wirklich leider Hunderten von Millionen von Menschenleben, die verloren gegangen sind in dem letzten halben Jahrhundert, ohne irgendeinen Grund, dass das eben nicht der, sag ich mal, der Naturzustand des Menschen ist und man deswegen pessimistisch annehmen muss, das würde bis in alle Ewigkeit so weitergehen, sondern das hat mit sehr spezifischen Ideen zu tun und ich denke auch mit etwas, du hast es gerade angesprochen, als das britische Empire, die also diese wirklich kranke Vorstellung vom Menschen eben propagieren und man soll sich da wirklich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ein anderes Feld betrifft nämlich immer wieder die Rolle Chinas. Wir haben ja sehr oft in Schrift und Wort hier berichtet darüber, dass China große Anstrengungen macht in Afrika, afrikanischen Ländern bei der Entwicklung hilft durch Kredite, durch konkrete Bauprojekte, die gemeinsam dort umgesetzt werden. Und trotzdem hört man hier ja immer wieder, China würde da eben nur Landraub betreiben und die afrikanischen Regierungen übers Ohr hauen. Und überhaupt stehen also ganz finstere und dunkle Motive hinter diesem scheinbar hohlen Lächeln, was einem da entgegenkommt. Also so wird das oft dargestellt. Und in gewisser Weise haben jüngste Aussagen unseres Englisch-Spezialisten Günther Oettinger ja auch gerade wieder dazu geführt, sowas irgendwie anzufeuern. Wie begegnest du solchen Vorwürfen?
Ja, das ist wirklich, also das ist eine Form von Kleingeisterei, wo im Grunde man im Spiegel das sieht, was da reinblickt. Also man sieht eigentlich nur die Projektion seiner eigenen geopolitischen üblen Gedanken und denkt dann, der andere muss auch so sein. Also in dem konkreten Fall hat der Oettinger gesagt, ja, in Bezug auf die Flüchtlingsfrage dürfte Europa nicht nur eine Festung sein. Natürlich ist dem zuzustimmen, auch noch, dass man stattdessen Afrika entwickeln soll, ist auch zuzustimmen. Wenn man natürlich dann die spezifische deutsche Politik ansieht, die alle grün ist und wirklich auf nachhaltig, das heißt im Grunde eben keine Großprojekte, sondern alles grüne Projekte sind. Aber dann sagt er ja, man könnte das Feld nicht China überlassen, weil die würden in Afrika nur ihre egotistischen Motive verfolgen. Und das ist ja vollkommener Quatsch. Das wird von keinem einzigen afrikanischen Menschen so gesehen, sondern die sind extrem froh und haben viele afrikanische Führer haben schon gesagt, dass China zum Beispiel ganz großzügig Kredite gibt, ohne irgendeinen Vorteil dafür zu haben, sogar Schenkungen. Also das ist einfach vollkommen gelogen und nicht wahr. Das ist einfach falsch und es ist wirklich unerträglich. Also wenn man die Medien, also ich könnte jede Tagesschau, jede FAZ, jede andere Sendungen, könnte ich alle 2 Sekunden einhaken und sagen, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Und im Grunde, also ich kann nur den Zuschauern, also Ihnen empfehlen, Sie müssen sich selber ein Urteilsvermögen entwickeln, indem Sie viele Quellen anschauen, gucken Sie sich andere Medien an, die kann man ja zum Glück dank Internet und Übersetzung, man kann sich das wirklich alles selber verifizieren und man muss also nicht auf diese Propaganda hereinfallen, weil die Welt hat sich zum Positiven verändert durch die chinesische Politik der neuen Seidenstraße. Und auch wenn die FAZ jetzt quasi fast täglich da eine Tirade dagegen macht, heißt es nicht, dass das nicht so ist, sondern es sind inzwischen 140 Nationen, die von dieser positiven Entwicklung erfasst sind. Und zum Beispiel die österreichische Regierung war gerade mit einer Riesendelegation 5 Tage in China und sind voll und ganz an Bord. Österreich wird da ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt sein, genauso wie die ost- und zentraleuropäischen Länder, die Balkanstaaten, Südeuropa. Das stimmt einfach alles nicht. Und wie gesagt, also deshalb helfen Sie uns wirklich, diese Sendung zu verbreiten. Wenden Sie sich an uns, werden Sie Aktivist, machen Sie bei uns mit in irgendeiner Form, kann das jeder tun, weil wir brauchen wirklich eine breite Diskussion über, wo soll Deutschland hingehen, sind wir wirklich nur im Klammergriff dieser alten geopolitischen Politik, die auf Konfrontation mit Russland und China hinausläuft, oder können wir wirklich eine vollkommen andere Zukunft definieren, wie eben die Rolle Deutschlands in diesem neuen Paradigma aussehen kann. Und darüber brauchen wir einen öffentlichen Diskurs. Und der wird von fast niemand geführt. Entweder sind es Leute, die sich mit China nicht auseinandergesetzt haben oder die sonst irgendwo also das Bild nicht total erfassen. Und deshalb ist dieses Forum und das, was wir machen, wirklich der umfangreichste und ausführlichste Überblick, den Sie da haben können und den Sie helfen sollten, mit zu verbreiten.
Helga, als einen letzten Punkt würde ich dann vielleicht gerne noch ansprechen, wie sich eigentlich die Sache darstellt. Es ist für jeden klar, Russland ist auf Einladung der syrischen Regierung dort in Syrien mit Militär präsent, hat Flugabwehranlagen verkauft, die ja bei diesem Raketenangriff durchaus auch einige Wirksamkeit gezeigt haben. Etwas weniger deutlich, aber dennoch bestehend ist ja auch ein Verhältnis da zwischen Syrien und China. Und die Chinesen spielen in dem Fall vielleicht jetzt nicht so eine prominente Rolle ganz nach vorn. Mich würde aber trotzdem interessieren, ob du darüber etwas weißt, wie und was für Diskussionen eigentlich zwischen diesen beiden Ländern stattfinden oder ob es sie überhaupt gibt.
Ja, doch. Also das ist ja positiv. Und zwar war ja China schon mehrfach, hatte also Delegationen in Syrien und hat dort ausgedrückt, dass sie eine entscheidende Rolle spielen wollen beim Wiederaufbau. Und das machen sie eben zusammen mit Russland und dem Iran. Der General Kui hat in einem der kürzlichen Interviews ja auch darauf hingewiesen, dass Russland das einzige Land ist, was wirklich einen Friedensplan hat für Syrien, angefangen mit der russischen Militärintervention im September 2015, mit der Idee, dass man die terroristischen Gruppen erstmal entwaffnen muss, um sie daran zu hindern, Geiseln zu nehmen. Und dann, wenn sie militärisch besiegt sind, wo wir ja so ungefähr an dem Punkt jetzt sind, dass dann eben eine Übergangsregierung kommt und dann eventuell freie Wahlen und dann der Wiederaufbau beginnen kann. Und China ist also da offensichtlich auf derselben Linie wie Russland. Der syrische Botschafter in Beijing hat gerade ein Interview gemacht, wo er gesagt hat, dass er also absolut die Rolle Chinas beim Wiederaufbau Syriens begrüßt und dass Syrien also nicht nur die wirtschaftliche Unterstützung von China schätzt, sondern vor allen Dingen das chinesische Wirtschaftsmodell für Syrien übernehmen will, was also besonders die starke Rolle des Staates betont, die eben dafür sorgt, dass auch die schwächeren Schichten im Land verteidigt und beschützt werden. Also das ist wirklich sehr, sehr gut und das dürfte also auch einen Dämpfer geben, denjenigen im Westen, gerade auch hier in Deutschland, die darauf spekulieren, dass man irgendwie einen Keil zwischen Putin und Assad treiben könnte und dass also entweder mal mit Putin oder mit Assad auf jeden Fall, dass dann quasi der Westen bestimmt, welche Bedingungen da bei der Rekonstruktion von Syrien stattfinden. Aber die ganze Dynamik hat den Westen so diskreditiert, dass das also relativ gegen Null strebt in Bezug auf Wahrscheinlichkeit. Also ich denke mal, dass also die Ausbreitung der neuen Seidenstraße für den Nahen Osten kurz- und mittelfristig die einzige Chance ist. Auch Afghanistan geht in diese Richtung. Und das ist eigentlich nochmal ein Punkt, den die Leute wirklich überlegen sollten. Warum hat der Westen nicht längstens Afrika entwickelt? Warum hat die EU nicht das gemacht, was China jetzt in Afrika macht? Also da ist wirklich ein ideologischer ein Problem in der gesamten ideologischen Ausrichtung. Und dieses Modell ist nicht das, was im Augenblick, das ist ja einigen Leuten durchaus klar, nur dann den nächsten Schritt zu gehen und sagen, was ist falsch an dem geopolitischen Denken, an dem neoliberalen Modell? Und warum hat zum Beispiel China eine viel größere Rolle bei der Verteidigung der Menschenrechte gespielt als der Westen? Und das ist so. Also wenn sich da jetzt jemand drüber erbost, also ich bin gerne bereit, diese Sache zu erhärten, weil das ist so. Und die Propaganda, die Sie jeden Tag in den Medien lesen können, dass es andersrum ist, die ist eben falsch. Und wir kommen um so eine Diskussion eben einfach nicht herum. Deshalb nochmal mein Appell an Sie, treten Sie mit uns in Verbindung und wir können alle diese Sachen in eine positive Richtung bringen.
Ja, vielen, vielen Dank. Die Weltlage ist nicht einfach, aber ich glaube, deine Bemühungen, das kompakt und auch ergreifbar und erfassbar zu machen, für die bin ich dir auf jeden Fall sehr dankbar. Und ich denke, das teile ich auch mit unseren Zuschauern und Zuhörern. Daher auch von meiner Seite, melden Sie sich und helfen Sie mit, dass das bekannter wird. Denn eigentlich diese Art von Diskussion sollte in den Tagesthemen stattfinden. Dann wäre dem Land wirklich wesentlich mehr gedient. Helga, vielen, vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Woche.
Ja, bis zur nächsten Woche.